6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog Finding Beauty in Negative Spaces von Seether, In Keeping Secrets of Silent Earth 3 von Coheed and Cambria und Anesthetic von Mark Morton. Ich zog Sunbather von Death Heaven, The Stone Roses von The Stone Roses und Hit Parade von Rogin Murphy. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zusammen, sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Ihr hört 6 aus dem Glas, mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus, hallihallo.
Ja, Markus, wie geht's dir?
Gut, gut. Wir haben uns etwas länger nicht gesehen, nicht ja, gehört.
Fast, aber ich glaube über 2 Monate sogar.
Ja, fühlt sich auch so an, aber ja. Oft habe ich dann auch das Material gehört und natürlich auch viel andere Musik gehört. Neues Material fürs Glas sozusagen.
Okay, cool.
Ja, aber ansonsten auch, muss das Kind bespaßt werden, Familie. Naja, und es gibt natürlich auch eine andere Welt neben Musik und so.
Was?
Ja,
wovon redest du? Was ist dieses Real Life? Gib mal Link.
Ja, es gibt da so eine Sache, die nennt sich auch Arbeit.
Arbeit?
Ist ja nur auch Vergnügen, ne? So.
Ich hab leider nicht viel Musik hören können, weil ich habe hauptsächlich meine eigenen Schmerzensschreie gehört. Ja, weil es gibt da einen relativ guten Grund, dass die letzte Folge so lange her ist. Ich habe es tatsächlich geschafft, mir mehrere Knochen zu brechen, namentlich eine Rippe und das Handgelenk. Und ja, ich musste 40 Jahre alt werden, damit mir mal ein Knochen bricht. Das ist tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass mir das gebrochen ist. Ich habe mich mit einem E-Scooter so richtig auf die Fresse gelegt im Urlaub. Ich war in Berlin und das ist aber ganz lustig, was dabei war. Wie gesagt, ich habe mich mit dem E-Scooter auf die Fresse gelegt. Das war gar nicht lustig, aber dann kam halt der Sanitäter. Und hier Verdacht auf Gehirnerschütterung. Also die stellen einem dann so Fragen, um das zumindest so ein bisschen auszuschließen. Dann fragt er mich halt so, ja, wo befinden Sie sich gerade? Berlin. Ja, okay, das passt. Welches Jahr haben wir? 2025. Ja, okay, das passt. Wer ist gerade Bundeskanzler? Oh Gott. Ja, das passt. Also, ja. Ja. Der hat schon, als ich so, oh Gott, musste der schon lachen. Und der so,
ja.
Okay. So, aber ja, ich muss es hören. Und ich so, ja, Friedrich Merz, der so, ja, okay, passt.
Ich muss es hören, sehr gut.
Ja, hat er, also ich dachte immer, das gibt's nur im Film, aber der hat mich tatsächlich genau gefragt, so, wo befinde ich mich gerade, welches Jahr haben wir und wer ist Bundeskanzler? Ja. Wo ich mir halt auch denke, also ich glaube nicht, dass das bei allen Bildungsschichten funktioniert. Also die letzte Frage. Ich glaube, dass es, und ich will gar nicht sagen, dass die Leute irgendwie dumm sind oder irgendwie keine Ahnung von der Welt haben, aber ich glaube, es gibt durchaus Leute, denen das aus diversen Gründen so egal ist, dass die das nicht so auf Abruf bereit haben. Also wenn man denen dann sagt, Friedrich Merz, also ja, der aussieht wie Mr. Burns, ja, ich weiß.
Noch böser.
Noch böser. Also deswegen, ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Frage ist, aber egal, anderes Thema. Ja, und ich hatte mir dann, also ich hatte halt ewig und 3 Tage einen Gips und konnte dementsprechend auch nicht richtig irgendwie am Computer schneiden. Und ja, ich habe jetzt so eine Schiene, die ich zumindest abnehmen kann, und dann kann ich wieder so ein bisschen am Computer was machen und ja, Physiotherapie und alles und ja, werden spaßige folgende Monate und fucking E-Scooter, ey, Todesfallen, wirklich, also, ne.
Ja. Aber gib's doch mal ehrlich zu, es war doch der Türsteher vom Berghain, oder?
Nein. Ich meine, du sollst den anderen Typen sehen.
Ja, genau.
Ich bin Klaus. Was sagt er bei John Wick 4 nochmal? Der hat dann irgendwie nur einen Satz.
Ja, Klaus. Ja, ich glaube, ich bin Klaus.
Ich weiß es nicht mehr. Ich kenne den nicht, aber mir sagte ein befreundeter Türsteher in Berlin, also der ist halt Türsteher in Berlin, der sagte, das ist ein Riesenarschloch. Also.
Ja gut, das ist sein Job, ne?
Ja, wahrscheinlich, vielleicht. Also, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, du musst nicht ein Arschloch sein, um Türsteher zu sein. Ich glaube, du musst so wirken schon können in den entscheidenden Momenten.
Ja, genau, nach außen ist schon.
Ja.
Whatever. Ja, auf jeden Fall gute Besserung weiterhin.
Ja, das Schlimmste ist überstanden und ich habe jetzt eine Schraube im Arm, die bleibt da auch für immer. Also jetzt bin ich wirklich mal screwed.
Augmented bis zum geht nicht mehr.
Genau. Ich überlege wirklich, also wenn das dann mal fertig hier verheilt ist und so, die Narbe von der OP, dass ich mir dann da so eine Schraube drauf tätowiere an die Stelle, wo die Schraube ist, und dann würde ich so da drunter schreibe, so I'm screwed. So. Ja, ist gut. Also ich muss noch überlegen, weil das ist natürlich auch. Also erfordert viel Kontext, um das zu verstehen. Deswegen
aber warum nicht?
Vielleicht mache ich einfach nur eine Schraube hin, mal gucken. Ja, bevor wir über Musik reden, zwei Ankündigungen. Wenn ihr die Folge zeitnah hört, dann könnt ihr auf jeden Fall auch noch ein Tickets holen. Ein paar gibt's noch. Am 9.9. findet die nächste Lachmuschel-Comedy-Show im Blue Shell in Köln statt. Headliner ist Fabian Lampert, einer der besten Newcomer der Comedy-Szene Deutschlands. Also wenn der nicht in ein paar Jahren richtig erfolgreich ist, dann weiß ich auch nicht, weil der ist richtig, richtig gut. Der hat den Comedy Hotshot Award, also den Nachwuchspreis des Quatsch Comedy Clubs, hat der entweder 24 oder 23 gewonnen. Und das gewinnt nicht jeder. Also da, der ist super. Und ist ganz abgesehen davon, dass er auf der Bühne super lustig ist, ist auch einfach ein netter Kerl. Das ist cool. Deswegen, cool. Holt euch da Tickets. Das sonstige Line-Up, das ist ja immer geheim, aber da sind auch ein paar hochkarätige Kandidaten dabei. Und dann, abseits der Comedy, habe ich noch einen coolen DJ-Termin. Ich lege auf bei der Aftershow-Party von Pit at the Disco. Das Event heißt Pit at the Disco am 4.10. in Gerolstein. Da sind einmal die Band Out of Vision, die kenne ich auch noch nicht. Das ist auch Metalcore, nehme ich an. Muss ich mir nochmal anhören. Und Headliner ist Callejon. Und da freue ich mich so richtig. Da werde ich in Zukunft sagen können, ey, ich habe mir mit Callejon die Bühne geteilt. Und Callejon, ich gucke in leere Augen, die sagen dir gar nichts.
Doch, vom Namen her.
Ja, okay. Das ist schon.
Aber, also schon also mal gehört und.
Also es ist schon eine der größten Metalcore-Bands in Deutschland. Und auch völlig zu Recht. Also ich persönlich kann mit denen nicht so viel anfangen. Aber ich erkenne schon an, was die gut machen. Meine Freundin ist auch Riesenfan. Und das wird cool. 4.10. Pit at the Disco in Gerolstein. Und die Tickets sind unfassbar günstig. Also als ich das letzte Mal nachguckt, da waren es irgendwie 20 Euro oder so. Und Callejon für 20 Euro sehen, das ist, das kriegt man nicht mal eben so eigentlich. Deswegen, jo. Aber jetzt muss cool. Markus mir erklären, warum Coheed and Cambria komplett gar nicht gehen, nehme ich an.
Oh, falsch.
Direkt geraten. Okay, ich bin gespannt.
Diesmal bist du falsch. Also,
was hattest du
die
noch?
Letzten beiden Male warst du ziemlich on point, komplett on point sogar, glaube ich. Was hatte ich noch? Ich hatte Caesar, Finding Beauty in Negative Spaces. Und ich hatte Mark Morton, Anesthetic.
Ja, Mark, das Mark Morton ist ein bisschen, Album ist ein bisschen schwierig, weil wenn man böse sein will, ist es eigentlich ein Sampler. Aber dann würde ich fast sagen, dann hast du Caesar auf der 3.
Nö, ich habe Mark Morton auf der 3.
Ah, okay.
Okay. Also, Platz 3, Mark Morton, Anesthetic, Band Bio. Mark Morton ist ein US-amerikanischer Gitarrist und Songwriter, vor allem bekannt als Lead-Gitarrist und Gründungsmitglied der Metal-Band Lamb of God. Geboren wurde er am 25. November 1972 in Richmond, Virginia. Gemeinsam mit Chris Adler an den Drums und John Campbell am Bass gründete er Anfang der 90er Jahre die Band Burn the Priest. Cooler Name. Das spätere Lamb of God während seines Studiums an der Virginia Commonwealth University.
Kurz Moment, bevor ich den vergesse. Burn a priest, save a child.
Das lasse ich einfach mal so stehen. Morten gilt als musikalisches Rückgrat von Lamb of God. Er prägt den Sound der Band maßgeblich durch seine rhythmisch komplexen Riffs, schnellen Wechsel zwischen Groove, Thrash und melodischen Elementen sowie präzise Soli. Auch textlich wirkt er gelegentlich mit Alben wie Ashes of the Wake 2004, Sacrament 2006 oder Resolution 2012 zählen zu den stilprägendsten Werken des modernen Groove- und Metalcore-Genres. Neben Land of God verfolgt Morten auch Soloprojekte. 2019 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum Anesthetic, das stilistisch zwischen Hardrock, Southern Metal und melodischem Alternative pendelt. Als Gäste wirkten unter anderem Chester Bennington, Rest in Peace, Randy Blythe, Mark Lanegan, Rest in Peace und Miles Kennedy und Jacob Shaddix mit. Ein klanglich vielseitiges Werk, das Mortens Bandbreite abseits von Land of God unterstreicht. 2020 folgte die Akustik-EP Ether, die erneut mit namhaften Gästen aufwartete und einen reduzierteren, songorientierteren Ansatz verfolgte. Mark Morten ist bekannt für seinen Klang, klaren organischen Gitarrensound und seinen präzisen Stil, technisch versiert, aber nie selbstverliebt. Neben der Bühne äußert er sich regelmäßig zu politischen und gesellschaftlichen Themen, oft reflektiert und pointiert. Ob im Moshpit oder im Singer-Songwriter-Format, Morten bewegt sich souverän zwischen Härte und Feingefühl. Als Teil von Lamb of God gehört er zu den einflussreichsten Gitarristen des modernen Metal, bleibt aber stets offen für klangliche Experimente jenseits des Genres. Also, die Kurzwerks des Albums, das heißt Anesthetic, ist von Mark Morten, erschien 1. März 2019, Laufzeit 42 Minuten und 15 Sekunden. Das Label ist WPP oder WPP Records, Spine Farm Records. Aufnahmeorte, diverse Studios in den USA, unter anderem The Dark Studio oder Studio Barbarossa. Aufnahmezeitraum 2017-2018. Produktion John Wilbur und Mark Morten. Genre Hard Rock, Alternative Metal und Southern Metal. Gäste wurden genannt. Verkaufszahlen, keine offiziellen Zahlen. Startplatzierung Nummer 42 in den Billboards 200. Also US-Billboard wohlgemerkt. So, zu meiner Kritik. Das Album mit dem schönsten Albumcover kommt auf die 3. Merkt euch das. Don't judge an album by its cover. Der Lead-Gitarrist von Lamb of God macht es Slash nach und bringt mit Anesthetic ein Soloalbum mit zahlreichen Gaststars am Mikrofon heraus. Wer Mark Morten nicht kennt, der sollte nicht verzweifeln. Ich kannte ihn auch nicht. Aber bestimmte Leute auf der illustren Gästeliste. Puh. Da wäre zum Beispiel Chester Bennington. Rest in peace, Chester. Und Mark Lanegan, rest in peace, Dark Mark. Zwei leider bereits verstorbene Schwergewichte, was ist denn Leute los? Zwei bereits verstorbene Schwergewichte des Rock-Business. Leider wechselt das Projekt von Mark Morten mit jedem Song den oder die Sängerin am Mikro wie die Unterhose. Und so fällt es mir schwer, dieses Werk als Album zu werten. Mark Morten bildet somit zusammen mit seiner Band das Rückgrat, wobei sein Gitarrenspiel den roten Faden durch die einigermaßen kurzweiligen 42 Minuten zieht. Als Totalausfall werte ich den Gastbeitrag von Miles Kennedy, der nicht mehr ist als Axl Rose, den man bei Temu bestellt hat. Es fällt mir nicht schwer, Mark Morten als Gitarristen zu benennen, der überdurchschnittliches Gitarrenspiel mit vereinzelten soliden Soli aufs Brett haut, sich aber immer wieder weiß in den Hintergrund zu bewegen, um den Song zu dienen. Er ist eben keine Rampensau und gibt seinen Gästen Raum zum Atmen, was ich ihm hoch anrechne, aber leider bleiben die Songs eher blass. Es bleibt der Eindruck, gerade am schwächeren zweiten Part des Werks, dass jeder Sänger sich und seine Leiden als die schlimmsten auf der Welt darstellen will. Das Problem, ich nehme das den meisten einfach nicht ab. Nicht so wie Chester oder Mark. Auch wenn deren Songs im Gesamtkatalog eher untergehen würden, sind Cross-Off mit Bennington und Axis mit Lanigan einfach solides Material, was durchaus Spaß macht, bevor die Anästhesie vollends reinkickt. Schade.
Ja, wie ich ja eben auch im Vorgespräch sagte, es ist halt wirklich schwer zu bewerten, weil es halt irgendwie, ja, sich halt doch wie so ein Sampler anfühlt. Aber was hast du denn gegen Miles Kennedy? Also ich finde Miles Kennedy, ich höre den lieber als Scott Stapp. Also
ja, das ist jetzt aber auch
Nee, schwierig. Also nein, das ist Creed haben irgendwann mal völlig zu Recht erkannt, dass Scott Stapp ein Idiot ist, der mittelmäßig okay singen kann und auf seinem weirden Christending feststellt. Und dann haben die den rausgeworfen. Und dann hat der aber gesagt, ja, aber dann dürft ihr euch nicht mehr Creed nennen. Und dann haben die gesagt, ja, dann ist doch egal, dann heißen wir jetzt halt Alter Bridge, weil Alter Bridge ist ja Creed, sind ja drei Viertel von Creed und Miles Kennedy.
Ja.
Und das, ich finde das schon okay. Also,
da sagst du was, Alter Bridge. Jetzt macht's Klick. Weil eine Friseurin von mir, die war auch ein riesen Alter Bridge-Fan. Jetzt habe ich meine Friseurin fab.
Jetzt weißt du, warum du das nächste Mal mit einer merkwürdigen
Frisur. Jetzt komme ich noch mit der Glatze. Ja, genau. pass auf. Also, es ist so. Auf der einen Seite finde ich, das ist teilweise schon ziemliches Gejaule und es klingt halt so ansatzweise wie Axl Rose. Und ich verstehe halt auch, dass Slash, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber der ein oder andere weiß das, Slash hat ja seine Projekte, der hat schon einige Solo-Alben aufs Parkett gelegt.
Ja,
und der zieht auch, genau, Snake Pit ist das Projekt. Und der nimmt natürlich auch die ein oder anderen Gäste mit auf ins Studio, aber Miles Kennedy ist halt so eine Bank für ihn und der nimmt den auch immer mit auf Tour, weil er halt wie Axl Rose klingt und Axl Rose hat halt keinen Bock auf Slash, es sei denn, das große Geld
links. Also Axl Rose klingt auch nicht mehr wie Axl Rose. Also,
die neuesten Nachrichten habe ich auch mitbekommen, dass dem die Stimme komplett versagt hat. Ich habe die ja noch in auf Schalke gesehen, so eine 3-Stunden-Konzert, was viel zu lang war.
Krass.
Und das war gut, aber ich bin halt auch kein Hardcore-Fan von Guns N' Roses, also insofern habe ich dann irgendwann die Biege gemacht.
Ja, nachvollziehbar.
Aber es ist, muss ja auch irgendwie relativ lang fahren. Aber gut, jedenfalls, warum ich auch Miles Kennedy so ein bisschen als Problem sehe in dem Album oder in dem Werk, so, ich hab's ja nicht Album genannt, ab dem Punkt des, ich glaube der vierte oder was weiß ich, guck mal eben auf den Tracklist. Nee, fünfte Track, genau, Safety Finds. Das ist quasi die Mitte des Albums und vorher war das noch relativ kohärent. Also ich habe gedacht so, okay, das passte noch irgendwie zusammen. Aber wenn man sich Miles Kennedy anhört, dann denkt man so, ja, der kommt gerade besoffen aus dem Rainbow Room. Und vorher gab es halt Chester Bennington und er kommt halt aus einer ganz anderen Ecke. Und Mark Lanigan kommt auch aus einer ganz anderen Ecke.
Ja.
Also auch musikalisch, ne?
Und ja,
es ist halt ein bunter Blumenstrauß, wenn man es nett formulieren will. Ja. Also Sampler, ja, das Wort ist mir tatsächlich nicht eingefallen. Keine Ahnung. Aber
okay, aber freut mich ja, dass es zumindest, dass du da dann mit Mark Lanigan und Chester Bennington zumindest zwei gute Songs hattest.
Ja. Ja.
Ja, durchaus. Es ist tatsächlich, es ist auch so, das Album, also wäre Chester Bennington nicht auf dem Album drauf gewesen, ich hätte das nie bemerkt. Also, das, weil, also, mittlerweile ist es ja immer so ein bisschen schwierig rauszufinden, was denn jetzt wirklich noch irgendwo in Studio-Kellern rumliegt und so, aber das Cross-Off wurde halt damals so vermarktet mit, das ist die letzte echte Aufnahme von Chester Bennington auf einem Song. Also das ist das, was er als allerletztes aufgenommen hat, bevor er eben von uns gegangen ist.
Okay, krass.
Und das, wie gesagt, mittlerweile bin ich da auch irgendwie immer sehr skeptisch, was man dann noch irgendwo auftaucht und dann jagen sie nochmal AI drüber und alles, wie mit dem irgendwie, es gab ja diesen Beatles-Song von vorigem Jahr oder so.
Oh ja, ja.
Und deswegen denke ich immer so, ja, also keine Ahnung. Aber als das Anesthetic erschienen ist, war das eben sozusagen der Claim. Und dann wurde es natürlich super bekannt erstmal dadurch. Aber ich finde auch den Rest des Albums gut, sonst hätte ich es auch nicht ins Glas getan. Oh. Okay. Möchtest du raten, was ich auf der 3 habe?
Also, ja, du hattest auch einen ziemlich bunten Blumenstrauß in verschiedenen Richtungen. Also, ich weiß nicht, wie du so heißt die gute, ich hatte auch den Namen eben, die Dame unter den
Also, ich hatte Death Heaven, Rosin Murphy und The Stone Roses.
Ich weiß nicht, ob du Rosin Murphy so abfeierst, weil das halt so Richtung Elektronik geht und ziemlich weird ist. Und Death Heaven ist halt auch ziemlich speziell. Also ich sag mal Rosin Murphy, ich weiß nicht.
Das ist richtig.
Okay.
Alles klar, dann erstmal zur Künstlerin selber. Rosin Murphy ist eine irische Sängerin, Songwriterin und Produzentin, geboren am 5. Juli 1973 in Arklaw, County Wicklow. Sie wurde zunächst als eine Hälfte des Duos Moloko bekannt, das sie 1994 gemeinsam mit dem britischen Musiker Mark Bryden gründete. Der Name entstand aus einem improvisierten Wortspiel beim ersten Treffen der beiden. Moloko verband Elemente aus Trip-Hop, Funk, House und Pop und feierte internationale Erfolge mit Songs wie Sing It Back und The Time Is Now. Nach der Trennung von Moloko im Jahr 2003 startete Murphy ihre Solokarriere. Ihr Debütalbum Ruby Blue 2005, produziert von Matthew Herbert, zeichnete sich durch experimentelle Elektronik- und Jazz-Einflüsse aus. Mit dem Nachfolger Overpowered 2007 orientierte sie sich stärker am Dance, Pop und House, was ihr breite Anerkennung in der Clubszene einbrachte. In den 2010er Jahren veröffentlichte Murphy eine Reihe weiterer Projekte, darunter die EPs Mi Senti 2014 mit italienischen Popcovern und das Doppelalbum Hairless Toys 2015 sowie Take Her Up to Monto 2016. Die beide für den Mercury Prize nominiert wurden. Sie etablierte sich damit endgültig als Solokünstlerin mit einem eigenständigen künstlerischen Profil. Ihre späteren Werke, darunter Rosin Machine 2020 und Hit Parade 2023, produziert von DJ Kozy, DJ Kotze?
DJ Kotze.
Festigten ihren Ruf als innovative Stimme zwischen Elektronik, Disco, House und Pop. Neben ihrer Musik ist Murphy auch für ihr exzentrisches Modebewusstsein und visuell auffällige Live-Shows bekannt. Heute gilt sie als eine der markantesten Künstlerinnen der elektronisch geprägten Popmusik Europas. Ja, zum Album. Das Album ist erschienen am 8. September 2023 beim Label Ninja Tune, produziert von DJ Kotze und Rosin Murphy. Aufnahme verschiedene Studios in Europa, final abgemischt in Hamburg zwischen 2021 und 2023. Laufzeit 76 Minuten und 28 Sekunden. Genre Elektronika, House, Disco, Art Pop. Chartplatzierungen Platz 5 in UK, Top 20 in Deutschland und Irland. Kritiken international sehr positiv, gelobt für die dichte Produktion und Murphys Gesang. Mein Review. Hit Parade von Rosin Murphy ist wie ein schlecht gelaunter Fahrkartenautomat. bunt, blinkend, unberechenbar und nach 5 Minuten löst man irgendein Ticket, damit man bloß wegkommt von dem Ding. Ich weiß nicht, was ich anderes sagen soll. Ich finde das Album einfach furchtbar. Und das frustriert mich ehrlich gesagt mehr, als dass es mich wütend macht. Denn da sind ja Ansätze, Ideen, Momente, Sekunden. Immer wieder blitzt etwas Gutes auf. Ein Groove, ein Basslauf, ein bisschen Stilgefühl und dann, keine 2 Takte später, wird alles wieder eingerissen. Mit Anlauf, mit Absicht. So als hätte jemand im Studio gesagt, ja, das klingt gut, so kann das nicht bleiben. Die Produktion wird gleichzeitig überladen und leer. So als hätte jemand vergessen, zwischen all den Effekten, Filtern und Vocal FX auch noch ein paar Songs zu schreiben. Murphys Stimme, ja, die ist da, sie macht viel. Manchmal zu viel, manchmal einfach irgendwas. Vielleicht war das der Plan, maximale kreative Freiheit, keine Kompromisse. Aber dann stellt sich die Frage, für wen ist das hier eigentlich gedacht? Für Menschen, die schon immer mal wissen wollten, wie es klingt, wenn man Italo-Disco rückwärts durch einen Lo-Fi-Zahacker jagt? Es gibt kein Lied auf diesem Album, das durchgängig gut ist. Kein Track, bei dem ich denke, ja, den packe ich mir auf die Playlist. Stattdessen ist da nur ein ständiges Auf und Ab, ein Flickenteppich aus falschen Entscheidungen. Zugegeben, das Album beginnt mit der Warnung What Not To Do. Wahrscheinlich ist Weiterhören gemeint. Hit Parade ist wie ein Spiegelkabinett mit Neonlicht. Reizüberflutend, anstrengend und wenn man es durchschaut hat, möchte man nie wieder rein.
Okay.
Also, es wird nach hinten raus ein bisschen besser, also ein bisschen weniger. Das kann okay. aber auch an der Zermürbetaktik liegen, dass man halt irgendwann akzeptiert, ja, das ist jetzt so, das bleibt jetzt so, das wird nicht besser. Aber ich finde schon allein dieser Opener, What Not To Do, ist, boah, also wirklich, es ist eines dieser Alben, das schreit mich an, deine Zeit ist mir egal, deine Lebenszeit ist mir egal.
Ja, der Opener ist schon sehr, sehr experimentell, das stimmt, ja.
Bester Song Nummer 6, Space Time, 31 Sekunden.
Wow, okay. Ey, ich finde, es gibt ein paar geile, also meines Erachtens ein paar gute Songs drauf. The Universe ist gut, Fader ist gut. Also es sind eigentlich nur die Singles.
Boah, ne.
Vor allem Fader fand ich sehr gut. Aber ich verstehe es, also der Rest ist halt wirklich so eine Masse aus Kreativität und,
ja,
du findest halt keinen Hit, du findest halt kein Hitmaterial.
Und ich finde, man merkt.
Playlist, was ist das? So, ja. Ja, verstehe ich auch den Ansatz, aber ich höre es auch nicht oft, gebe ich ehrlich zu, aber ich finde trotzdem die Kreativität schon ziemlich krass.
Ich finde, das ist reine Behauptung und reines Marketing, bla, weil die haben ja beide, also die sind sich ja nie begegnet. Also Rogan Murphy hat in ihren diversen Studios, hat die halt eingesungen und dann hat DJ Kotze das halt am Ende zusammengemischt und ich finde halt
ja,
genauso,
das gemischt, ja, klar, ja.
Genauso klingt's halt auch. Also ich finde, das ist ganz, also ich finde, es ist total formelhaft, weil es ist halt immer dieser gleiche Standard Elektro-Funk-Beat, der jetzt nicht wirklich scheiße ist, aber also gut ist halt auch wirklich anders und es ist einfach unfassbar monoton in diesen ganzen Ausbrech. Das ist ja so paradox. Es ist einerseits irgendwie, es ist so überbordend variabel, aber gleichzeitig monoton. Dann sagen Leute, ja, das ist Flow. Und dann sage ich, nee, das ist scheiße. Also.
Okay.
Nee, ja. Sorry, wirklich nicht.
Alles gut, ja. Verstehe
ja, ich gebe dir mein Ehrenwort, du wirst heute noch versöhnt werden mit mir. Also das
ja, also wenn du gute Worte, also Death Heaven ist mir relativ egal. Also aber wenn du gute Worte über die Stone Roses sagst, dann bin ich Sahne. Ist alles gut. Ja.
Okay.
Weil das ist für mich ein Herzensalbum. Habe ich auch ein paar Sachen dazu zu sagen.
Sehr
okay,
gut. Dann
ja, meine Nummer 2, ha?
Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich mir jetzt 5 Minuten anhören muss, wo zur Hölle denn bitte mein Problem mit hohem gezwickten Gejaule ist, ich aber Coheed and Cambria mag.
Das ist ja, ja. Da können wir tatsächlich jetzt drüber reden, aber
okay,
ja.
Dann reden wir jetzt über Coheed and Cambria.
Okay, Coheed and Cambria in Keeping Secrets of Silent Earth 3.
Das ist so, genau. Das ist so fucking weird.
Ja, auch das, genau. Coheed and Cambria sind eine US-amerikanische Progressive Rock Band aus Nyack, New York, gegründet 1995. Die heutige Besetzung besteht aus Claudio Sanchez, Gesang, Gitarre und Keyboards, Travis Stever, Lead Gitarre und Gesang, Josh Eppard am Schlagzeug, Backing Vocals und Keyboards und Zach Cooper, Bass und Backing Vocals. Ursprünglich als Chabutier mit Ü.
Chabuti, ja, wie Motorhead. Ja, Metal-Umlaut.
Verstehe, Chabuti. Entstand der endgültige Bandname 2001 mit dem Konzept, alle Alben, mit Ausnahme von The Color Before the Sun 2015, in eine übergreifende Science-Fiction-Erzählung einzubetten. The Armory Wars, geschrieben von Sanchez und veröffentlicht als Comicreihe, Roman und musikalisches Gesamtkunstwerk. Der ikonische Keywork funktioniert als zentrales Symbol dieser Welt. Kannst du mir diesen Satz erklären? Ich habe doch keine Ahnung.
Ich auch Keywork. Nicht.
Also,
ich verstehe es auch nicht. Also
ja, ich habe das. Danke. Also ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, weil ja. ich werde auch gleich was zu sagen.
Story ist
unsere Hörer müssen es nicht verstehen. Es gibt eine Erklärung dafür. Musikalisch verbindet die Band Progressive Rock mit Elementen aus Post-Hardcore, Alternative Metal, Emo und Pop. Nach dem Debüt The Second Stage Turbine Blade 2002 folgten erfolgreiche Konzeptalben wie In Keeping Secrets of Silent Earth 3 2003 und Good Apollo 1, also römisch 1, 2005. Letzteres brachte Coheed den kommerziellen Durchbruch mit fast 1 Million verkauften Einheiten und Platz 7 in den US-Charts. In den folgenden Jahren gab es einen Line-Up-Wechsel und stilistische Ausflüge, etwa die Akustik-Elektronika-Einflüsse auf The Aftermath 2012 und 2013 oder das introspektive Nicht-Konzept-Album The Color Before the Sun 2015. 2018 begann mit Vexis Act 1, also römisch 1, eine neue Armory Wars Reihe, die 2022 mit Vexis Act 2, A Window of the Waking Mind und 2025 mit Vexis Act 3, The Father of Make-Believe fortgesetzt wurde. Coheed and Cambria sind international bekannt für technisch präzise Live-Shows, komplexe Songstrukturen und ein treues Publikum, das tief in die erzählerische Welt der Band eintaucht. Die armen Säcke. Mit über 25 Jahren Bandgeschichte, 11 Studioalben und 6 Billboard Top 10 Platzierungen gelten sie als Ausnahmeerscheinung im modernen Progressive Rock. Also zum Album, ich will es natürlich nochmal sagen, In Keeping Secrets of Silent Earth 3 von der Band Coheed and Cambria. Veröffentlicht.
Das ist so wirr.
Ja.
Sie fangen auch mit 3 an. Was ist mit 1 und 2? Aber egal.
Ja, vor allem Doppelpunkt 3 finde ich geil. Ne? So. 7. Oktober 2003 veröffentlicht. Laufzeit 69 Minuten und 34 Sekunden. Nein, Quatsch.
Ja, komm.
Gar nicht so schlimm. Ja. Label Equal Vision Records, Produzent Michael Birnbaum und Chris Bittner. Aufnahme Frühling Sommer 2003 in Applehead Studios Woodstock, New York. Genre Progressive Rock, Emo, Post-Hardcore. Konzeptalbum, Teil von der The Armory Wars Saga. Erreichte Platz 52 der Billboard 200, wurde später RIAA Gold oder RIA Gold zertifiziert. Das Logo Keywork wird hier ikonisch eingeführt. Kritisch gelobt für seine epische Erzählweise und Mischung aus Härte und Melodie. Oh ja, und jetzt komme ich zu meiner Kritik. Claudio Sanchez ist vermutlich wahnsinnig. Aber das ist okay. Der Sänger von Coheed and Cambria hat eine Liebesgeschichte geschrieben, die über mehrere Teile in einer weit, weit entfernten Galaxie spielt. Das Ganze ist so verschwurbelt und komplex, dass ich vermutlich Monate bräuchte, um da durchzusteigen. Und mehr noch, Was?
Und selbst dann, also weil es ist auch in sich selbst, es gibt so viele Logiklöcher. Ich habe das mal mehrfach versucht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, ist völlig egal.
Ja, mehr noch, das Debütalbum der Band ist bereits der zweite Teil der Geschichte. Hä? Wo ist nun der erste und vierte Teil? Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung oder es ist mir Schnurz. Beim ersten Durchhören war ich von In Keeping Secrets of Silent Earth 3 überhaupt nicht angetan. Es repräsentierte für mich alles, was ich an Progressive Rock hasse. Dieses Getue, dass jeder Satz in den Lyrics unglaublich bedeutungsschwanger daherkommt. Sanchez betont mit seiner teils enervierend überbetonten Stimme auch ganze Textpassagen. Ich stelle ihn mir vor mit weit aufgerissenen Augen und Kreide in der Hand vor einer Tafel voller Formeln, die nur für ihn Sinn ergeben. Zwei Schritte weiter wartet für die Gummizelle. Außerdem wirkt es so, als ob ihm die Lyrics wie Geistesblitze spontan einfallen würden. Das passiert aber nur im ersten Teil des Albums. Natürlich muss dieses Album auch 7 bis 8 Minuten Songs haben. Klar, die gefühlt 3 bis 6 Teile auch noch haben. Natürlich. Aber da habe ich nun wahrlich komplexere Dinge gehört. An den Wahnsinn von The Last Baron von Mastodon reicht kein Arrangement dieses Albums heran. Somit kann man es bis auf die Stimme von Sanchez auch einigermaßen auf musikalischer Ebene gut ertragen. Und genau aus diesem Grund ist es auf der 2. Beim zweiten Durchhören habe ich mir nämlich gesagt, pfeif auf den Inhalt, hör auf die Musik. Und dies war der Schlüssel für eine einigermaßen spaßige Weltraumreise. Ist der Anfang beim Titeltrack in Keeping Secrets of Silent Earth 3, ich habe das bestimmt schon 10-mal gesagt jetzt, noch etwas dröge, sperrig und nervig.
Ich nehme die Try.
Genau, weil Sanchez dauernd von irgendwelchen Battlestations faselt, so wird der Prog-Rock im Verlauf des Albums immer versierter und vielseitiger. Und dann gibt es in der Mitte des Albums sogar noch einige waschechte Hits fürs Alternative Radio. Da wäre zum Beispiel Blood Red Summer und The Camper Valurium Römisch 1, Faint of Hearts. Beide haben diese Leichtigkeit von Weezer-Songs und somit einen völlig überraschenden Wechsel im Prog-Rock-Gejamme und allgemeinen Muckertum. Gegen Ende wird es dann wieder proggig, aber auf eine angenehm epische Weise, die sich bis zum 9-minütigen The Light and the Glass immer steigert. Besser kann man dann auch nicht das Album auch nicht ausklingen lassen. Der Hidden Track 2113 ist der schlechtere Abschlusstrack, da er wieder viel zu sehr auf Gitarrenfrickeleien setzt, anstatt auf Emotionen. Aber das ist nur meine Meinung. Schließlich wurde ich durch mehrfaches Hören bei diesem übertrieben sperrigen Album belohnt. Lasst euch nicht von der Story abschrecken. Ich liebe Science Fiction, hasse aber künstliche Sperrigkeit und prätentiöse Komplexität, wo es am Ende doch nur um die Emotionen geht, die die Musik transportieren sollte. Okay, das war's. Ja,
also es ist wirklich so, also ich habe irgendwann mal, ja, Anfang der 2000er halt, habe ich A Favor House Atlantic im Club gehört. Das war so ein kleiner Club-Hit halt. Und ich fand den Song super. Ich fand den Gesang, ich sag, ja, okay, ist jetzt eigentlich nicht so meins, aber ist an der Grenze, passt schon. Und dann habe ich mir das halt angeguckt und angehört und dann habe ich so, ich bin ja so Sci-Fi-Nerd, und dann so, ach krass, das ist so ein Konzeptalbum, so Science-Fiction, das ist ja geil. Und es gibt Comics und es gibt Bücher, ach krass, geil. Und dann habe ich mir das angeguckt und so, boah, das ist ja alles scheiße. Es ist ja, also was, es ist halt nicht mal scheiße, es ist halt so, warum? Weil, also auch dann der Bandname, also Coheed und Cambria, das sind ja zwei Personen, aber es sind Roboter, also ein männlicher und ein weiblicher Roboter. Warum haben Roboter Geschlechter geschenkt? Die dann irgendwie von den ehemaligen Bewohnern der Erde, die halt irgendwie so ein großer Konzern sind, irgendwie betrogen werden und dann deren Kind wird dann irgendwie so zum Helden und wird dann Jahrhunderte alt und es ist so, hä? Und es ergibt alles überhaupt keinen Sinn und es ist auch innerhalb der Geschichte, also das widerspricht sich dann oft auch und der Zeitrahmen und es ist so komplett weird. Also man merkt total, die schreiben die Songs und dann überlegen die, ja okay, wie kriegen wir das jetzt irgendwie hier in diese Story? Und ja nicht besonders gut. Aber die Musik ist es halt, also die Musik ist halt geil. Ja.
Ja, ich finde generell, also mal abgesehen von Coheed and Cambria, also ich finde halt Prog-Rock, mit Prog tue ich mich zumindest echt manchmal schwer, weil vieles halt unglaublich brainy ist und ja, halt, dass das Gehirn wird quasi vorangestellt und danach kommt die Musik, obwohl die Musik ja halt auch mega komplex ist und nach dem Motto eigentlich als direkt als zweites sagen die so, hey, guck mal, wie geil ich Musik machen ja kann und wie lange
ich finde, so richtig gut funktioniert Prog-Rock und auch Prog-Metal, also ich finde, so richtig gut funktioniert es eigentlich fast nur ohne Gesang. Also hier Animals as Leader, Karma to Burn. Ja, es gibt so Tool, ist auch geil. Ja. Aber ich glaube, also wirklich viele Bands tun sich keinen Gefallen damit, unbedingt noch irgendwie Gesang darüber zu machen. Ist halt schwer, ein bisschen schwerer zu verkaufen, Instrumentalmusik, aber ist, also kann man auch machen. Also es geht schon.
Ja, ja, das stimmt.
Okay, möchtest du raten, was ich auf der 2 hab?
Kurz überlegen. Ich denke Death Heaven.
Das ist absolut richtig.
Okay, danke.
Ja. Oh, ja. reden wir über Death Heaven. So, Death Heaven ist eine US-amerikanische Band aus San Francisco, die 2010 von George Clark am Gesang und Kerry McCoy an der Gitarre gegründet wurde. Beide hatten zuvor in einer Grindcore-Band gespielt und nahmen ihr erstes Demo mit minimalen Mitteln in den Atomic Garden Studios auf. Aus dem Duo entwickelte sich schnell eine Live-Band, die 2011 beim Label Death Wish Inc. ihr Debüt Roads to Judah veröffentlichte. Ein Album, das persönliche Krisen thematisierte und erste internationale Aufmerksamkeit erlangte. Der Durchbruch kam 2013 mit Sunbather, das Black Metal, Shoegaze und Post-Rock miteinander verband. Das Album erhielt weltweit herausragende Kritiken, erreichte in den US-Charts Platz 130 und gilt als stilprägend für das Genre Black Gaze. In dieser Phase stießen Schlagzeuger Daniel Tracy und Gitarrist Schiff Mira zur Band. 2018 folgte Bassist Chris Johnson. 2015 erschien New Bermuda, das stärker traditionelle Metal-Elemente aufgriff, während Ordinary Corrupt Human Love 2018 die Band in atmosphärischere Gefilde führte. Mit Infinite Granite 2021 wandte sich die Gruppe erstmals fast vollständig vom Black Metal Sound ab und setzte auf melodischen Shoegaze mit klarem Gesang. 2025 veröffentlichten Death Heaven mit Lonely People with Power ihr 6. Studioalbum bei Roadrunner Records. Kritiken beschrieben es als Rückkehr zu einer härteren, schwarzmetallisch geprägten Klangsprache. Das Album erreichte Chartplatzierungen in mehreren Ländern, darunter Platz 67 in Deutschland und Platz 28 in Schottland. Death Heaven sind heute für ihren genreübergreifenden Stil bekannt, der Black Metal, Post-Rock und Shoegaze verbindet, sowie für intensive Live-Auftritte ohne traditionelle Metal-Inszenierung wie Corpse Paint oder Pseudonyme. Sie zählen zu den international profiliertesten Vertretern des Black Gaze. Ja, erschienen ist das Ganze am 11. Juni 2013 bei Deathwish Inc. Produziert wurde es von Jack Shirley. Es wurde aufgenommen in den Atomic Garden Studios in Palo Alto in Kalifornien. Es dauert 59 Minuten und 58 Sekunden. Verkaufszahlen sind nicht bekannt. Ja, meine Review. Sunbather von Death Heaven ist so ein Album, bei dem ich mich frage, ob ich was falsch mache oder die. Das Ding wird abgefeiert wie ein heiliger Gral in Rosa. Dabei fühle ich mich beim Hören, als würde ich durch eine perfekt komponierte Nebelwand laufen. Schön, mysteriös, aber leer. Normalerweise mag ich es, wenn Musik knallt. Parkway Drive, Bring Me the Horizon, Turnstile. Gib mir Gitarren, gib mir Geschrei, gib mir den Moment, in dem man weiß, der Typ am Mikro hat gerade was kaputt geschrien. Vielleicht sich selbst. Aber hier schreit jemand, weil es halt dazugehört. Der Drummer knüppelt, als hinge sein Leben davon ab. Aber es klingt trotzdem wie eine exakt berechnete Druckwelle. Nicht wie Kontrollverlust, sondern wie ein Abrissunternehmen mit Masterabschluss in Dramaturgie. Sunbather will viel. Shoegaze, Black Metal, Post-Rock, alles in einem Album, das aussieht wie ein Parfümflakon. Und ja, da sind Momente, in denen alles glitzert. Diese Gitarren, die klingen wie Sonnenstrahlen auf Aluminium. Der Gesang, der nicht schreit, sondern verwischt. Das ist interessant, aber irgendwie auch egal. Ich vermisse den Dreck, die Notwendigkeit, das Brennende. Vielleicht ist das einfach nicht mein Sound. Vielleicht bin ich zu sehr hardcore. Vielleicht brauche ich nicht das Gefühl, von einer rosa Wand umarmt zu werden, sondern lieber das, von einer Mülltonne in der Fußgängerzone plattgerollt zu werden, während mich ein Müllwerker anbrüllt, dass man eine Mülltonne so nicht benutzt. Sunbather ist nicht schlecht, aber es fühlt sich an wie die geplante Sprengung eines alten Hochhauses. Beeindruckend, wuchtig, sauber ausgeführt. Aber niemand hat vorher darin gewohnt.
Ja, krasse Bilder. Also ich kann das nachempfinden. Du wirst quasi die ganze Zeit angeschrien. Und es ist eigentlich pure Emotion, aber irgendwie auch so in so einer gewisser Weise auch künstlich so, ne?
Ja, also, es ist halt irgendwie die Abwesenheit von Emotionen. Also ich finde, es wirkt halt technisch kühl. Es ist halt ein bisschen so wie wenn du mit ChatGPT streiten würdest.
Mehr als der Gesang holen die Gitarren noch die Emotionen raus.
Ja, aber die sind finde ich dann auch wiederum so kurios abgemischt und oft so schnell gespielt, dass du ja fast gar nicht so, du bemerkst ja manchmal die Akkordwechsel gar nicht so richtig, weil es halt so viel ist. Also ich habe das Gefühl, die haben die Gitarre manchmal viermal übereinander gelegt. Also es ist nicht dreckig produziert, sondern
ich verstehe das ja absolut. Und das Cover ist nicht dreckig. Das Cover ist, wie gesagt, Douglas.
Douglas.
Ich habe hier dieses neue von Death Heaven Sunbather. Probieren Sie es mal und schreien Sie zu Hause weiter.
Aber das auch, möchte man riechen wie ein Metal-Konzert? Schwierig.
Ich weiß auch nicht.
Wie ein ausgewrungenes T-Shirt nach einem Metal-Konzert. Salzig.
Oder wenn Sie das auftragen, gucken Sie nur noch auf Ihre Schuhe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Du musst ans Mikrofon.
Aber ich finde die Kombi aus Shoegaze halt was, es ist was Neues. Also das Argument ist scheiße, aber ich weiß.
Ja, es ist ein neues Argument. Thunfisch mit Nutella auch.
Du machst es mir echt nicht einfach. Ich will doch dieses Produkt verkaufen gerade. Ich glaube, ich bin nicht gemacht für Douglas. Ich kann auch nicht so schön einpacken.
Ist aber auch geil, dass wir irgendwie nach 40 Jahren immer noch Douglas sagen, ne? Also der Laden heißt Douglas. Stimmt. Aber ja.
Kirk Douglas.
Was hast du gerade zu Kirk gesagt? Er mag vielleicht eine Flasche sein, aber er ist kein Glas. Ich meine, der ist tot, oder? Kirk Douglas ist tot, oder?
Ich glaube schon, ja. Oder?
Ich weiß, der ist uralt. Also ich glaube,
Aber
1960, Alter, der ist 104 geworden, ey. Aber er ist 2020 Wahnsinn. Ist er gestorben. Ja.
Krass. Unglaublich.
Ja, gut.
Ja, also ich verstehe es, aber es ist auch nicht für immer hören, so, aber manchmal. Okay.
Dann reden wir jetzt über Seether.
Über Seether, genau. Finding Beauty in Negative Spaces. Negative Spaces. Seether, erstmal so Band. Seether ist eine südafrikanisch-US-amerikanische Rockband, die 1999 in Pretoria unter dem Namen Zaron Gas oder Saringas, ja, gegründet wurde. Nach ihrem Wechsel in die USA und aus Rücksicht auf die Nähe zum chemischen Kampfstoff Sarin benannten sie sich 2002 in Seether um. die ja gut, die Gründungsmitglieder waren Sänger und Gitarrist Sean Morgan, Bassist Dale Stewart und Drummer Dave Coho. Musikalisch bewegt sich die Band zwischen Post-Grunge und Post-Grunge, Alternative Metal und Hard Rock, oft mit düsteren, introspektiven Texten und druckvollen Gitarrenwänden. Caesars internationale Karriere nahm mit dem Debütalbum Disclaimer 2002 Fahrt auf, das mit der Single Broken, einem Duett mit Amy Lee von Evanescence, weltweit Beachtung fand. Die Band veröffentlichte bislang 8 Studioalben, darunter Karma and Effect 2005, Finding Beauty in Negative Spaces 2007 und Si Vis Pacem Parabellum 2020. Viele ihrer Alben platzierten sich hoch in den Billboard-Charts. Sean Morgan ist die kreative Triebfeder der Band, sowohl als Sänger als auch als Hauptsongwriter. Persönliche Krisen, Suchtproblematiken und der Freitod seines Bruders durchziehen das thematische Rückgrat vieler Songs. Die Band ist bekannt für ihre intensive Live-Präsenz und ausgedehnte Tourneen, sowohl als Headliner als auch im Vorprogramm von unter anderem Nickelback, Staind oder 3 Days Grace. Caesar zählt heute zu den erfolgreichsten Post-Grunge-Acts der 2000er Jahre und konnte sich mit ihrem eigenständigen Sound und tief emotionaler Lyrik international etablieren, ohne ihre südafrikanischen Wurzeln völlig zu verleugnen. Also, Kurzfacts. Caesar, Finding Beauty in Negative Spaces. Erscheinungsdatum 23. Oktober 2007 auf dem Label Wind Up Records. Laufzeit 47 Minuten 13 Sekunden. Aufnahmeort ist Bay 7 Studios, Valley Village in Kalifornien. Aufnahmezeitraum Frühjahr, Sommer 2007. Produzent ist Howard Benson. Chartplatzierung ist Platz 9 in den US Billboard 200. Verkaufszahlen über 1 Million weltweit. Das bedeutet Platin in den USA. Auszeichnungen RIAA Platin USA. Mehrere Singles mit Goldstatus. Besonderheit: enthält mit Rise Above This eine Hommage an Sean Morgans verstorbenen Bruder. Sound zwischen Post-Grunge, Alternative Rock und New Metal. Und die, ja, die Tracklist lese ich jetzt nicht vor. gut, dann die Kritik. Also, zunächst war ich bei Caesar äußerst skeptisch. Beim ersten Blick auf dieses unglaublich hässliche Albumcover wurde mir etwas mulmig zumute. Dann hörte ich rein und es wurde nicht besser, denn da war eine gewisse stimmliche Nähe des Sängers Sean Morgan zu Chet Kroeger von Nickelback zu vernehmen. Hinzu kommt noch ein Hauch von Formelhaftigkeit. Finding Beauty in Negative Spaces ist ein Album ohne viele Experimente. Hier ist alles an seinem Platz. Caesar greift aus der Trickkiste des Grunge und des Alternative Rock mit einem kleinen Sprengsel New Metal vermischt. Das mag zwar arg nach Formel klingen, aber je länger ich das Album hörte, desto mehr merkte ich, dass ich mich dem Sog dieser Songs nur schwer entziehen konnte. Warum funktioniert dieses Album denn nur doch so gut? Ganz einfach. Ich nehme dem Sänger jede Zeile ab, die er singt, schreit und haucht. Der Typ hat das Herz auf der Zunge. Außerdem zieht die Band ihr Ding so konsequent durch, dass es eine helle Freude ist. Die Musik ist eingängig, aber hart. Jedoch nie zu hart. Sogar das George Michael Cover Careless Whisper am Ende der Deluxe-Version des Albums hätte eine schnöde Parodie werden können. Stattdessen wird der Song durch Caesar auf eine neue Ebene gehoben, bekommt durch den Tausch von Saxophon zur E-Gitarre eine neue Dringlichkeit, die niemals aufgesetzt ist. Ich mochte diesen schwülstigen Song schon immer, aber diese Version vollbringt ein kleines Wunder. Ich verstehe das erste Mal zu 100% den Text und verstehe jede Emotion. Eine Glanzleistung. Besonders herausstellen möchte ich, dass Finding Beauty in Negative Spaces nicht nur kaum einen Ausfall hat, sondern auch das Thema Zwischenmenschlichkeit und Beziehungen in ihren mannigfaltigen Ausprägungen beackert. Es wird viel manipuliert, gehasst, dann wird wieder geliebt, Negatives offen an den Pranger gestellt. Das Ganze führt manchmal zu einer Katharsis, manchmal zu einem Gespräch mit Jesus und dem Teufel. Aber am Ende ist doch alles gut, weil Caesar einen trotz großem Drama herrlich unterhalten. Und dann will ich dieses Album mit hässlichem Cover und schöner Coverversion glatt nochmal hören.
Ja, freut mich. Also ich habe das Album leider jetzt nicht nochmal hören können, weil ich habe seit Jahren nicht mehr gehört. Like Suicide und Fake It sind halt so Überhits. Also ich finde, Fake It ist einer der besten Songs der 2000er. Das Musikvideo davon ist auch fantastisch. Es ist so gut.
Ja, ja, das weil, greift vieles das? Vorweg. Ne? Ich habe es mal mir angeguckt. Das greift viele Themen so vorweg. Ja,
es ist halt richtig geil. Weil, und es ist auch so clever gemacht, weil eigentlich ist Photoshop das Video gar nicht. Sowas, ja. Genau. Eigentlich ist es gar nicht besonders aufwendig oder so. Aber die haben halt im Prinzip einfach so Kulissen gefilmt und halt zeigt, dass es halt Kulissen sind, ne? Also sie sitzen halt irgendwie mal in so einem super stylischen Flugzeug und dann fährt die Kamera raus und man merkt so, okay, die haben den Boden nie verlassen. Dann sind die irgendwie in so einem super stylischen Auto, die Kamera fährt weg und man merkt so, okay, das steht auch nur auf einer Bühne und ist festgeschraubt. Und es ist
ja,
halt
aber
so,
das ist halt richtig clever. Muss ich sagen, gutes Beispiel, wenn man das, guckt euch ruhig das Video mal an, wenn ihr dazu hört. Auch an dem Video erkennt man ganz gut den Charakter der Band, weil auf der einen Seite sieht man auch, ich sag mal, Popos von Frauen und wie auch immer, ja. Aber so von wegen dieses Rockstar-Attitüde und Klischees. Ja. Aber da ist viel mehr hinter dem Klischee. Ne? Also da ist auch ein Gehirn, da ist ein Herz, da ist die haben was zu sagen und das merkt man halt und das trägt das ganze Ding auch ans Ziel.
Und ich finde das
Ich
finde das Cover auch gar nicht so hässlich. Also es ist halt ein bisschen weird, es ist halt Kunst, aber es geht ja darum, dass eben dieses kleine Wesen, Mädchen irgendwas sich so praktisch öffnet, also dass es halt so zeigt, so wie verletzlich und fragil es ist, aber gleichzeitig halt dieses Porzellangesicht, was halt so schön ist, deswegen halt hier Finding Beauty in Negative Spaces, ich finde es eigentlich gar nicht so, also das Cover, ja, es ist jetzt nicht irgendwie schön, es ist jetzt keine Karibikinsel, aber.
Nein, ich brauche keine Karibikinsel.
Aber ich finde,
das wäre irgendwie was. Eine Karibikinsel wäre für das Album genauso unpassend. Ich finde halt nur irgendwie, hätte ich das jetzt im Plattenladen gesehen, hätte ich nicht reingehört. Also es ist einfach irgendwie so. Es sieht halt auch irgendwie so Photoshop-mäßig aus oder 3D-Animationen-mäßig aus und dann denke ich so, ja gut, ich stehe zwar auf japanische Kultur und so, aber es sieht halt auch aus wie so eine komische Funko-Pop-Figur und
bevor es Funko gab, ne? Also, aber ich weiß schon, was du meinst.
Ja, ich weiß es nicht.
Also, ja, es ist auch, wird auch nie in die Top-10-Cover kommen von mir, aber ich, wie gesagt, hässlich.
Mit Sicherheit nicht.
Manchmal ist hässlich ja auch das, was man will. Also, sehr viele Metal-Cover, die ästhetisch gar nicht ansprechend und irgendwie trotzdem cool auf ihre Art. Aber gut, dann reden wir jetzt über The Stone Roses.
Ja, okay. Gehen wir mal nach Manchester.
Genau. Einmal zur Band selber. The Stone Roses sind eine britische Rockband aus Manchester, gegründet im Jahre 1983. Die klassische Besetzung umfasst Ian Brown am Gesang, John Squire an der Gitarre, Gary Manny Mountfield am Bass und Alan Rennie Wren am Schlagzeug. Die Band gilt als eine der zentralen Figuren der sogenannten Madchester-Szene, die Elemente aus Psychedelic Rock, Indie und elektronischer Clubkultur verband und Ende der 1980er Jahre eine wichtige Strömung innerhalb der britischen Musiklandschaft darstellte. Ihr 1989 erschienenes Debütalbum The Stone Roses wird heute als Meilenstein des britischen Alternative Rock betrachtet. Mit Songs wie I Wanna Be Adored, Made of Stone, She Bangs the Drums oder I Am the Resurrection beeinflusst es nachhaltig den Sound nachfolgender Bands, darunter Oasis, Blur oder The Verve. Das Album wurde in zahlreichen Bestenlisten aufgeführt und war stilprägend für den aufkommenden Britpop der 1990er. Nach einem Rechtsstreit mit ihrem Label Silvertone wechselte die Band zu Geffen Records und veröffentlichte 1994 das lang erwartete zweite Album Second Coming. Dieses orientierte sich stärker an Blues- und Hardrock-Einflüssen, polarisierte jedoch Kritik und Fans gleichermaßen. Interne Konflikte sowie der Ausstieg von Rennie und Squire führten schließlich 1996 zur Auflösung der Band. 2011 kündigten The Stone Roses ihre Wiedervereinigung an. Die darauf folgende Welttournee war kommerziell sehr erfolgreich. Darunter 3 ausverkaufte Shows im Heaton Park in Manchester mit insgesamt über 220.000 Besuchern. 2016 veröffentlichte die Band 2 neue Singles, All for One und Beautiful Thing. Ein angekündigtes drittes Album erschien jedoch nicht. Am 24. Juni 2017 verkündete Ian Brown nach einem Konzert im Hampden Park in Glasgow mit den Worten "Don't be sad, it's over. Be happy that it happens, that it happened. Seid nicht traurig, dass es vorbei ist. Freut euch, dass es geschah. Die Auflösung der Band." Trotz nur 2 Studioalben genießen The Stone Roses Kultstatus und zählen zu den einflussreichsten britischen Bands ihrer Generation. Ja. Einmal die Kurzfacts. Erschienen ist das Album am 2. Mai 1989. Die Laufzeit beträgt 49 Minuten und 2 Sekunden, wobei es da Abweichungen zwischen UK-Version und US-Version und Vinyl-Version und CD-Version gibt, aber das nur am Rande. Erschienen ist es auf Silvertone Records, anscheinend ein nicht besonders nettes Unternehmen. Aufnahmenort waren die Battery Studios in London und es wurde aufgenommen zwischen 1988 und 89, produziert von John Leckie. Es hat sich weltweit über 4 Millionen Mal verkauft. Platz 1 in diversen Best Albums of All Time Rankings, unter anderem NME und Observer, Brit Award Nominierung 1990. Ja, Review. The Stone Roses ist kein Album. Es ist ein Denkmal, eine Explosion, eine kleine britische Supernova in Plattenform. Erschien 1989, also Jahre bevor irgendwer das Wort Britpop überhaupt in den Mund nahm. Und trotzdem klingt hier schon alles mit, was später in Stadionhymnen, Parkerpose und Gallagher-Gehabe münden sollte. Wer hat's erfunden? Oasis, Blur, Richard Ashcroft? Falsch. Die Stone Roses. Punkt. Es ist fast unverschämt, wie gut dieses Album ist. Da ist kein Füllmaterial, kein Aussetzer, keine Peinlichkeit. Stattdessen eine Mischung aus psychedelischem Pop, Manchester Groove und einer Lässigkeit, die so selbstsicher daherkommt, dass man sich fragt, warum danach überhaupt noch irgendwer eine Gitarre in die Hand genommen hat. Ian Browns Stimme schwebt irgendwo zwischen Desinteresse und göttlicher Eingebung. John Squire spielt Gitarrenriffs, die so klingen, wie Bilder von Jackson Pollock aussehen. Auf LSD. Manny und Rennie, ich darf sie so nennen, sind ohnehin die lässigste Rhythmusgruppe der britischen Musikgeschichte. Jeder Song ein Treffer. I Wanna Be Adored, ein Manifest. She Bangs the Drums, ein Rausch. This Is the One, der Moment, in dem du spürst, dass gleich etwas passieren wird. Keine Ahnung was, aber es wird groß. I Am the Resurrection, dieser völlig übertriebene, alles niederwalzende Höhepunkt, der aus einer einzigen Band ein eigenes Genre macht. Eigentlich schon fast zu viel, aber eben nur fast. Weil das eben nur fast zu viel und auf keinen Fall genug ist, folgt Fool's Gold. 9 Minuten und 55 Sekunden hypnotischer Funk-Psychedelia, irgendwo zwischen den Beatles auf Speed und einem Club, in dem alle gleichzeitig schweben. Was für ein Rausschmeißer. Ja, das zweite Album hat's nicht gebracht. Aber ganz ehrlich, wie denn auch? The Stone Roses klingt nicht wie der Anfang, sondern wie der Höhepunkt. So viel Talent, so viel Vision. Das musste implodieren. Eine Band, die früh zu groß für sich selbst wurde. Aber das macht nichts. Gar nichts. Denn dieses Debüt steht da wie der erste Akkord, den Gott je gespielt hat. Eine Platte, die nicht altert, weil sie von Anfang an außerhalb der Zeit steht. Wer sie nicht kennt, hat ein Stück Musikgeschichte verpasst. Und wer sie kennt, hört sie immer wieder. Weil The Stone Roses kein Album ist. Es ist ein Moment, für immer konserviert.
Wow, ich hab Gänsehaut. Es ist großartig. Es ist
ein, ich kannte ist das nicht. Ich kannte immer den Namen der Band.
Oh, das freut mich so, dass du da so quasi blind reingegangen bist. Das ist geil. Ja. Also,
ich kannte immer The Stone Roses, ich wusste immer, ja, das ist irgendwie wichtig und so, aber tatsächlich auch, mir wurde dann klar, so, ach so, die hatten nur die zwei Alben, ach, deswegen kenne ich die, ah, okay, das ergibt Sinn, aber es ist ja wirklich Wahnsinn, ich finde, das ist das Bastardkind von Blur und Oasis vor den beiden, weil es ist
ja auch einerseits diese Melodien bohren sich so in den Schädel, das ist einfach so unglaublich. Krass. Und die, also, ich mag auch Ian Browns Stimme einfach
grandios.
Ich habe eine Story dazu. Und zwar, also muss ja vorstellen, ich war um die 20 oder so. Ich fuhr einen Golf 2. Also mein erstes Auto. Und dann wohnte noch bei Eltern, ich gebe es dazu. Aber irgendwie ist egal. Und dann auf jeden Fall, ich fuhr irgendwie in.
Sollte es ein Buch schreiben, Generation Golf oder so?
Ja, gab's schon. Ja, auf jeden Fall, nee, ist ja völlig egal. Aber jedenfalls fuhr ich dann halt irgendwie, cruiste so ein bisschen durch Meerbusch. Ich komme halt aus Meerbusch. Aber hier ist egal. Auf jeden Fall.
Kommt irgendwo her.
Genau. Und dann hatte ich halt BFBS, Radio One.
Broadcast also for British Soldiers.
Genau. Da hatte ich einen englischen Sender dann, weil ich habe halt gemerkt, ja, die spielen geilen Scheiß.
Ja.
Und die, dann hatte ich jetzt das an und die haben irgendwie oft halt nicht angesagt, was die spielen. Und das hat mich ja so genervt. Und dann irgendwann hörte ich einfach geilen Scheiß. Und ich habe einfach gedacht so,
Entschuldigung, dass ich unterbreche, nur das ist mir wichtig, ich muss korrigieren, es heißt nicht Broadcast for British Soldiers, sondern British Forces Broadcasting Service. So,
nur so kurz. Ich hätte sogar Broadcasting Station gedacht, aber egal, Service. Service, ja. Ja, jedenfalls hörte ich dann diesen geilen Scheiß und ich dachte so, um Gottes Willen, ich war auf dem besten Weg nach Hause und ich dachte so, ich bin quasi während das noch strudelte in die Garage gefahren. Und ich habe mir gedacht, so, das ist das Beste, was ich je in meinem fucking Leben gehört habe. Ich meine, ich war 20, so, ja? Also, ja. So, aber ich habe gedacht, so, das ist so geil. Und was ist das? So, und ich bin dann zu meinem Bruder, damals gab es noch Modem im Internet, so, und dann bin ich dann halt zu meinem Bruder und der wohnte nebenan. Und habe ich gedacht, so, bitte, schick denen eine Mail, ich will wissen, was das war. Weil die haben
mit Uhrzeit echt, und
ja,
genau. Welcher Song lief am 4.
Ja, ja.
Oktober 2000
und diese,
um 17 Uhr.
Ich muss es erstmal böse sagen, diese arroganten Engländer DJs haben nie geantwortet. Die haben einfach nie geantwortet. Die hatten auch keine ordentliche Homepage, so wie bei 1 Live gab es damals auch schon. Ja, heute
kannst du überall nachgucken, so Playlists. So eine
Playlist und sowas. So.
Ja.
Und ich saß dann jahrelang auf diesem Wissen, so von wegen, da ist irgendwas, irgend so ein Juwel, der beste Song aller Zeiten. Ich habe ihn nur einmal gehört. So. Und ich wusste nur, da kamen geile Bongos drin vor und was, keine Ahnung.
Was, She Bangs the Drums, oder?
Nee. Also, der Witz war, ich glaube, also es ist ja der Witz, was ist, wenn es Jahre später irgendwie aufrollt.
Ja, klar.
So. Die haben mehrere Songs hintereinander gespielt und ich glaube, die haben mehrere Songs von den Stone Roses hintereinander gespielt, weil ich kann mich gar nicht drauf einigen. Also ich selber, ich bin mit über 90% sicher, dass es das gesamte Album war, das sie gespielt haben. Oder vielleicht 3 from 1. So von wegen 3 aus dem Album. Und ich meine, die haben Made of Stone gespielt und das ist auch einer der geilsten Songs. Und I'm the Resurrection. Und das war halt dieses ewig lange Lied, ja. was sich so, und dann kommt halt diese Jam-Session dann.
Ja, ganz am Ende, so die
letzten 4 Minuten. Und ich dachte so, Alter. Und da, genau in dem Moment bin ich in die Garage gefahren und ich dachte so, was ist das? Ich muss das wissen. So, und als ich das wirklich das Album Jahre später in Händen hielt und es erstmal gehört habe, ich gedacht so, das ist es. This is the one. Es ist wirklich ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Und ich,
aber das ist ja so cool, weil ich hatte, also es ist ja schön, dass deine Erinnerung dann dem auch gerecht wurde, weil ich hatte das mit einem Song von Ash hier. Oh yeah, heißt es, glaube ich, irgendwie. Genau. Und ich habe das irgendwie 1996 im Sommerlager gehört, fand es auch total geil und habe erst irgendwie Jahre später so den Song dann, ach krass, das ist das, und habe ich es gehört und ja, es ist gar nicht so geil.
Ja, gut. Die wurden nachher besser.
Ja, aber also ich finde es auch, also wie gesagt, also ich habe das erstmal gehört und habe dann auch gedacht so, ah ja, okay, ich verstehe schon, warum Markus das mag, aber warum ist das jetzt so? Und dann, es ist halt so, das schleicht sich so an mit Here I Wanna Be Adored und She Bangs the Drums, was noch irgendwie so klassischer 80er Brit-Pop-Rock ist. Damals gab es diesen Begriff des Indie-Rocks, glaube ich, nicht unbedingt in der Form, aber da wird man dann sagen, ja gut, das könnte jetzt auch hier The Cult sein oder In Excess aus der Zeit, ne? Irgendwie, das ist so nichts, also schon sehr gut und auch, ne, aber nicht so überragend. Und dann machen die ja ein Füllhorn der Klanglandschaften auf. Es ist so, der technisch gesehen, der Original-Rausschmeißer ist es I Am The Resurrection, aber eben auf der US-Pressung waren noch zwei Songs mehr. Eben am
Ende. Zwei sogar.
Das
ich kenne nur Fool's Gold, aber okay.
Genau. Das ist nämlich nochmal anders, ein bisschen verwirrend, weil der CD-Release hat dann vielleicht wegen Kapazität, keine Ahnung, da ist dann eben nur Fool's Gold dabei. Ich habe den Wikipedia-Artikel schon wieder zugemacht. Muss mal kurz nachgucken. Stone Roses. Weil, also ich habe jetzt auch die Fassung gehört mit eben Fool's Gold als Rausschmeißer. Aber, oh Gott, hier, deutsche Wikipedia, wie immer nutzlos. Hier Tracklistings, genau. Da gibt es nämlich hier die UK and all markets outside of the US sind 11 Songs. Und dann US-Release sind 13 Songs. Da ist nämlich noch Elephant Stone dabei zwischen She Bangs the Drums und Waterfall. Und eben am Ende Fool's Gold. Aber in der Remastered von 2009, das ist die heute auf allen Streaming-Diensten verfügbar ist, da sind 12 Songs drauf, nämlich alles vom US-Release außer Elephant Stone. Hat bestimmt irgendwelche weirden Label-Copyright-Regeln, keine Ahnung, was auch immer. Aber also die habe ich jetzt halt gehört. Ist wirklich überragend. Und ich finde auch dieser Fool's Gold, ich finde, der greift noch mal einem ganz anderen Genre vor, was dann auch aus Großbritannien sehr groß wurde, Big Beat, ne? Fatboy Slim, Chemical Brothers und so. Ich finde, da fällt sogar Fool's Gold rein, weil das ist ja 9 Minuten 53, ist ja super lang, hat aber zum Ende dann so einen richtig krassen Drum and Bass Sound, ohne wirklich elektronisch zu sein. Aber ich glaube, das sind Samples, ich weiß es nicht ganz genau, aber das finde ich halt auch nochmal richtig geil.
Cool.
Dance Rock,
Funk Rock, Breakbeat, genau. Das erinnert mich auf eine weirde Weise auch so ein bisschen an, das ist auch von 91, also gar nicht so abwegig, an EMF, Unbelievable.
Ja. Ja,
also ich glaube, ohne die Stone Roses wär das auch nicht entstanden.
Ja, und wie heißen die, hier Stereo MCs?
Ja, Stereo MCs, ja, richtig, genau.
Also irgendwie
dieses tanzbare England-Ding.
Das ist richtig gut.
Aber eine Sache, es gibt einen Song, wo ich immer skippe, muss ich sagen. So
okay.
Arsch auf mein Haupt. Aber ich finde halt nach Waterfall dieses Don't Stop, das ist halt, die drehen halt quasi Waterfall einmal komplett um. Also die
spielen. Meinst du, dass es so rückwärts läuft?
Die spielen das Ding rückwärts und singen dann nochmal drüber und ich
finde das cool. Also es ist irgendwie weird, aber ich finde es cool.
Okay, aber es ist so, ja.
Ich frage mich nur, wie die das live gemacht haben.
Ich habe keine Ahnung.
Mit sehr viel
Wahrscheinlich Drogen. Haben sie sich auch
sehr viel Drogen.
Oder die brechen sich auch jede Knochen.
Ja, aber das
Rückwärtsspielen ist schwierig. So.
Och.
Nein.
Naja. An die Gläser, würde ich mal sagen. Ne? So, du hast zuletzt, ich habe zuletzt vorgestellt, genau, dann zieh du mal als erstes. Warte, ich mache hier meine Notizen auf.
Wird immer weniger.
Was hast du?
Achso, ich nicht so schnell.
Ja, wir müssen mal bei Zeiten mal auffüllen.
Hold your horses.
Die heißen Band of Horses.
Nee. Also,
ja, ich weiß. Also,
okay. 59 Times the Pain.
Ah, sehr schön.
Calling the Public.
Mhm, habe ich. Okay, dann zieh ich mal. Oh, wird dir, glaube ich, gefallen. The Roots, How I Got Over.
Oh, sehr schön. Ja.
Okay, was hast du noch?
Was habe ich noch? Das ist mir mal vorgeschwärmt. Morningwood.
Ja, das ist super.
Ich kenne auch ein, zwei Songs, glaube ich, von denen her.
Ja, wird halt im Alter weniger, aber ist schon auch gut.
Ja, ich ist mir auch schon mal passiert. Oh mein Gott.
Oh Gott.
Jetzt wird es unterirdisch.
Ja. Okay, ja. Was hast du, Quatsch, ich nee, muss
du, mal, du, ich du,
muss
du, du.
Ziehen. Ja. So, was habe ich hier? The Clash, London Calling. Ja, Klassiker, ja, sehr
super,
gut.
Super.
Far away town, the war is declared.
POD Satellite. Hatte ich schon mal POD? Ich hatte bestimmt irgendwann vor Äonen hatte ich mal ein POD-Album im Glas. Ich meine schon, aber nicht Satellite.
Bist du okay? Weil eigentlich mag ich
nicht nur
Satellite.
Ach so, interessant.
Okay. Aber okay, keine Ahnung, vielleicht.
Aber das ist irgendwie, ich guck mal in die Classics rein. Okay. Aber nicht Satellite, bestimmt nicht.
So, ich habe hier noch James Dean Bradfield, Even in Exile. Boah, sagt mir gar nichts.
Das ist der Sänger von The Manics.
You're tearing me apart. James Dean. Und der Dingsbums, The Room. Okay, da habe ich doch hier,
ganz gute Alben, muss ich sagen.
Ja, ich bin mal gespannt. Du hast, ich glaube auch, du wirst beim Ranking, wirst du es verhältnismäßig schwierig haben. Ich jetzt so deinen Geschmack so einschätze, ich glaube, du wirst da ein bisschen, gespannt.
Bin gespannt.
Okay, ja, gute Folge. So, Leute, ich kann nicht versprechen, dass ich mir in der Zwischenzeit nicht das andere Handgelenk auch noch breche. Ich hab so ein Talent, dass mir blöde Dinge in Reihe passieren oder auf einmal.
Wir nehmen jetzt am 3.9. auf. Ich werde mir wahrscheinlich ab morgen das Handgelenk auch brechen, weil Silksong auf den Markt kommt. Aber das sind
Hollow Knight, ne?
Ja, das ist Gamer-Ding. Also
egal, aber, ne? Meine Freundin mag ja Hollow Knight auch. Also ich finde, es ist immer so ein bisschen, also
dann können wir uns ja austauschen.
Ja, ich finde es immer so ein bisschen komisch, so, weil spielt jemand so, oh, was für eine Scheiße, oh, war so unfair, oh, da. Und dann fragt man so, ey, brauchst du Hilfe? Ja, war ein langer Tag, ich entspanne mich. Okay.
Es geht darum, zu wachsen.
die Leber wächst mit ihren Aufgaben.
Ja, es ist mal so, du stößt 10-mal gegen eine Wand und dann irgendwann fällt dir ein, ich kann ja vielleicht mal versuchen, höher zu springen.
Vielleicht mal in die andere Richtung zu laufen oder
ja, vielleicht.
Die Konsole ausmachen oder rausgehen in die Natur.
Aber die Grafik ist so schön.
Ja, das stimmt, aber es sieht wirklich wunderschön. Also jetzt technisch gar nicht mal so krass, aber das Art-Design ist richtig gut. Also ich finde auch, es sieht fantastisch aus.
Ja. Okay. Aber, ich werde auch Musik hören. Ja.
Sehr gut. Ja, dann die nächste Folge kommt dann hoffentlich in 4 Wochen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, danke.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.